Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir setzen jetzt unsere Reihe über die Wurzelsünden fort und heute geht es um Maßlosigkeit, von Völlerei, Diätenwahn und Selbstsucht. Der Bürgermeister im US-amerikanischen Oklahoma City hat vor einigen Jahren seiner Stadt Diät verordnet. Die Idee dazu kam ihm bei einem Besuch im Zoo bei den Elefanten. Innerhalb von 7 Jahren nahmen die Bürger von Oklahoma City mehr als 1 Million Pfund ab. So viel wie 100 Elefanten ist das ungefähr. Einfach war das sicher nicht. Aber das sind eben die Nöte, die wir bei uns im Westen haben. Gleichzeitig sterben weltweit jedes Jahr rund 8,8 Millionen Menschen an Hunger. Alle 3 Sekunden einer. Also seit Beginn dieser Sendung wieder ungefähr 10 Menschen, die verhungert sind. Jedes 4. Kind auf der Welt ist chronisch unterernährt. Das sind die offiziellen Statistiken der UNO. Spätestens hier ist jedem klar, dass irgendetwas bei uns nicht stimmt. Mama, ich mag das nicht. Also welche Mutter in unseren Breiten kennt diesen nervtötenden Satz von den lieben Kleinen nicht? Man kann da noch so viel von armen Kindern erzählen und wie dankbar wir sein können für unser Essen. Das hilft alles nichts, denn die Supermärkte sind voll, die Auswahl ist da, überall gibt es alles. Hunger kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Wir sprechen jetzt also über Maßlosigkeit, Völlerei, Diätenwahn, Selbstsucht. Darum geht es in dieser Lebenshilfesendung. Es ist die vorletzte Folge unserer Serie über die Wurzelsünden mit der Buchautorin Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ehe- und Familienberaterin, vielfache Buchautorin, wird viel zu Vorträgen eingeladen. Für diese Sendung ist sie uns auch heute wieder zugeschaltet aus Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Horn. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, guten Morgen.
Grüß Sie, Frau Horn.
Ja, gerne.
Frau Horn, Sie haben 7 Kinder großgezogen. Ich weiß nicht, ob Sie auch mal beim Mutter-Kind-Turnen waren. Also ich habe das mit unseren auch gemacht und mir ist da aufgefallen, dass die Mütter, die dort waren mit ihren kleinen Kindern, immer etwas zu essen dabei haben auf der Bank an der Seite. Sobald das Kind hatte Hunger, wurde was ausgepackt. In der Umkleidekabine gab es Kekse, einen Riegel, Brot, etwas Apfel. Und ich habe mich daneben immer so ein bisschen wie eine Rabenmutter gefühlt, wenn ich dann zu unseren Sprösslingen gesagt habe, wir essen gleich zu Hause zu Mittag, jetzt gibt es nichts. Ich habe mich dabei der ganzen Geschichte auch gefragt, aber dürfen Kinder heute gar, ich meine, bei uns sagte man, dass der hat einen gesunden Hunger nach dem Sport und ich habe das Gefühl, heute dürfen Kinder gar nicht mehr Hunger haben.
Ja, das ist was ich auch beobachte. Also bei uns in der Kirchengemeinde ist es so, dass Eltern ganz oft Salzstangen mithaben und sobald die Kleinen einen Piep machen, bekommen sie eine Salzstange in den Mund gesteckt. Das hat natürlich vielleicht auch mit der Gesellschaft was zu tun oder damit, dass wir Kindergeschrei auch möglichst schnell im Keim ersticken wollen und wir vielleicht nicht so tolerant wie jetzt die Italiener sind, die da vielleicht kein Problem hätten, wenn Kinder mal einen Mucks machen würden. Und von daher ist ja bei uns sind wir nicht so dankbar, dass wir viele Kinder haben. Aber trotzdem, glaube ich, sprechen Sie da auch was Richtiges an, die Frage, was dürfen wir Kindern zumuten? Und jede Generation scheint da so ihre eigenen Probleme zu haben. Also ich komme noch aus der Generation, dass ich Eltern hatte, die Hunger erlebt hatten im Krieg. Und ich bin noch mit einer sehr, sehr großen Dankbarkeit Essen gegenüber aufgewachsen. Also mein Vater hat bei jedem Essen, haben wir gebetet, wir haben das auch übernommen bei uns zu Hause, immer gedankt, dass wir satt werden dürfen. Also das ist eine ganz, ganz tiefe Prägung, die ich habe. Mein Vater, dem tat das in der Seele weh, wenn mal eine Scheibe Brot verschimmelt ist. Das konnte er kaum ertragen. Ich habe gemerkt, wie ihm das physisch wehtat. Und manchmal hat er sogar das noch mit Schimmel gegessen, wenn nur ein bisschen dran war, weil er sagt, ich kann doch kein Brot wegschmeißen. Ich weiß doch, wie es ist, wenn man kein Brot hat. Und so habe ich auch versucht, unsere Kinder zu erziehen, die aber ja auch in dem Wohlstand groß wurden, dass man jetzt alles essen konnte und die halt dann auch oft erlebt haben, man hat ihnen morgens ein Brot mitgegeben in die Schule und sie haben dann beobachtet, wie andere Kinder, die auch von ihren Eltern ein Brot mitgegeben haben, das einfach in den Abfalleimer geworfen haben. Und sie kamen dann ganz entsetzt nach Hause und sagten, Mama, weißt du, was die gemacht haben? Die haben das Brot einfach weggeschmissen, die wollten das nicht essen oder den Apfel oder so. Und unsere Kinder haben das schon noch mitgekriegt, diese große Ehrfurcht vor dem Essen, aber sie haben es auch nicht mehr so jetzt umgesetzt, wie wir das noch als Generation umgesetzt haben. Aber ich fand es sehr interessant, dass einer meiner Söhne dann mal sagte, du Mama, Ja, Saft kann ich mir eigentlich im Studium nicht leisten. Ich trinke immer eigentlich nur Leitungswasser. Und mir ist es auch zu teuer, für Saft so viel Geld auszugeben. Und ich spare das Geld lieber für was anderes. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir den Kindern auch nicht vorenthalten können. Selbst wenn wir es könnten, wenn wir sagen, okay, gut, dann gebe ich dir halt 50 oder 100 Euro mehr zum Studium, ist es aber die Frage, ob das die richtige Richtung ist oder ob es nicht so ist, dass die Kinder, wie Sie sagen, auch Hunger überhaupt erstmal wieder kennenlernen dürfen und dass nicht alles selbstverständlich ist, der Supermarkt zwar voll ist, aber ich auch nicht alles kaufen muss.
Das ist, ich denke, jede Eltern wissen, wie schwierig das ist, wenn man da durchgeht und man das Gefühl hat, man kann ja eigentlich alles haben. Warum darf ich denn nicht alles haben? Das ist gerade bei den Kleineren ja oft so die Schwierigkeit, vor allem wenn sie dann bei anderen beobachten, dass da selbstverständlich eingepackt wird. Ich habe mich aber auch gefragt, ob das nicht auch eine insgesamt eine umfassende Einstellung zum Leben ist, also diese unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Also ich habe mir dann irgendwann, also ich meine, es ist vielleicht albern, wenn ich das beim Kinderturnen gedacht habe mit den Dreijährigen da und Zweijährigen, aber ich habe mir gedacht, in 13 Jahren ist dieser Dreijährige 16, wird er es dann schaffen, nicht gleich mit der ersten Freundin ins Bett zu springen, einfach weil er gelernt hat, seine Bedürfnisse unmittelbar zu befriedigen immer.
Ja, also da haben Sie bestimmt recht. Unzucht ist zwar jetzt nicht diese Sendung, da werden wir noch eine eigene Sendung zu machen, aber dieses auf was verzichten ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die unsere Kinder machen müssen. Und deswegen begrüße ich auch sehr zum Beispiel die Fastenzeit, die immer vor Ostern ist, wo wir die Chance haben, als ja doch auch vielleicht mehrere Leute in einer Kirchengemeinde oder gesellschaftlich ist das ja im Moment auch ein Stück in, eine Fastenzeit zu haben, auf etwas zu verzichten, 6 Wochen lang. Und dann merkt man ja auch, wie das Selbstwertgefühl steigert, dass ich merke, boah, ich kann verzichten. Das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit, die ich im Laufe des Lebens auch erleben muss und erfahren muss und kennenlernen muss und dann auch umsetzen muss. Also mir ist das auch ganz, ganz wichtig, auch dieses auf ein Ziel hin, zum Beispiel sparen, Geld sparen, ne? Zum Beispiel einen Führerschein, dass ich den nicht aus der Portotasche bezahlen kann, sondern dass ich da langfristig überlegen muss, boah, wie kriege ich denn jetzt diese 1.500 oder 2.000 Euro zusammen? Kann ich dafür babysitten oder Rasen mähen oder Hund ausführen oder in einem Supermarkt mit einarbeiten und das den Kindern auch näher zu legen, zu sagen, guck mal, du willst bestimmt mit 17 oder 18 den Führerschein machen. Wie könnte das denn aussehen? Musst du da jetzt nicht schon mit 14, 15 darauf hinsparen? Und was das ja auch für ein Geschenk ist, wenn ich dann sage, boah, ich habe mir meinen Führerschein erarbeitet, das ist ja auch etwas, was wir den Kindern sonst vorenthalten, dieses, ich kann das selber schaffen. Mhm. Also von daher bin ich da auf jeden Fall auf Ihrer Seite, dass ich sage, wir müssen den Kindern beibringen, dass Verzicht etwas ganz Kostbares auch ist.
Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn dann die anderen den Führerschein einfach so bekommen, ne, und sie dann das Gefühl haben, wir sind diejenigen, die arbeiten müssen, die anderen kriegen es hinterhergeworfen.
Das ist richtig und manchmal ist es ja auch so, meine Tochter hat mir jetzt nochmal gesagt, sie ist auf einer Schule gegangen, wo auch sehr viele reiche Menschen waren, wo die Eltern auch beide arbeiten gegangen sind und die dann ihrem Kind zum 18. auch noch ein Auto dazu geschenkt haben. Ne? Ja. Mhm. Also das, man kann das ja immer alles noch toppen. Aber ich muss sagen, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, weißt du bist meine Tochter und ich werde für dich und für meine Erziehung, die ich an dir tue, gerade stehen vor unserem lebendigen Gott. Und dann kann ich auch nicht sagen, ja, aber die und die und die und die, die haben doch alles gemacht. Dann wird Gott sagen, ja, aber ich habe dir dieses Kind anvertraut und du hast dieses Kind zu erziehen. Und das war auch ein Satz, den sie mir immer wieder gesagt hat. Ne, du kannst mir tausendmal sagen, das machen alle anders. Aber ich muss meinem Gewissen und meinem Gott Verantwortung zeigen.
Mhm. Genau, das erfordert dann dieses Rückgrat, das wir bekommen, wenn wir wirklich Gott mit Gott gehen. Das ist dann natürlich die große Chance, dass das nicht nur meine Meinung ist, sondern ich wirklich da auch sagen kann, ich glaube vor meinem Gewissen, dass es recht ist, das so zu tun. Kommen wir nochmal gezielter zu der Frage Maßlosigkeit, was das Essen angeht. Die Völlerei ist ja ein eigenes Laster, auch im Katalog. Sieht man es einem Menschen eigentlich immer an, wenn er Schwierigkeiten hat, sein Essverhalten zu kontrollieren? Also knapp gesagt sind Menschen, die dem Laster der Völlerei erlegen, sind immer dick.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist zwar naheliegend, dass man sagt, okay, der Dicke, der isst auch viel zu viel, Aber das stimmt auch oft gar nicht. Also zum Beispiel mein Mann und bei mir ist es so, dass ich schon vielleicht auch genetisch bedingt eine Anlage habe, vielleicht eher dicker zu werden als er. Er war bis 40, also immer schlank und rank, hat gegessen, was er wollte. Und also Erdnüsse und Schokolade war alles kein Problem. Und ich hatte den Eindruck, bei mir merkt man jede Erdnuss. Ich musste schon immer haushalten und immer kontrolliert essen. Und er konnte tun und lassen, was er wollte. Oder wir haben auch Freunde, da ist er sowas von schlank. Und der kann aber auch essen, was er will. Also es ist bestimmt eine gewisse Anlage drin. Und auch die schlanken Menschen könnten vielleicht trotzdem zur Völlerei neigen. Insofern, dass man sagt, Völlerei ist A, ein zu viel Essen. Und sie spucken es vielleicht hinterher wieder aus. Ne? Das ist ja auch mit eine Krankheit geworden bei uns heutzutage, dass wir diesem Schlankheitswahn erlegen sind, aber trotzdem nicht auf Essen verzichten wollen. Und dann essen wir so viel wir wollen und spucken es hinterher wieder aus. Und von daher ist vielleicht jemand, der ganz schlank hier bei mir vor der Tür steht, ist trotzdem eigentlich, wenn wir von der Idee der Völlerei herkommen, ist trotzdem diesem Laster ja erlegen. Aber ich sehe es nicht von außen. Und das, was vielleicht noch ein bisschen weiter geht, ist, dass alles, wo ich mich viel zu sehr um Essen drehe, also wieder, wenn das wie so ein Gott für mich geworden ist, dann müsste man das auch unter dieses Laster mit subsumieren.
Das heißt, es ist so eine innere Haltungsfrage mehr.
Ja, also wo werde ich satt? Ja, und wenn ich halt Essen als zu wichtig nehme und mich rund um die Uhr damit beschäftige, jede Kalorie zähle und so, kann das auch unter dieses Laster fallen.
Das heißt also nicht, dass sobald ich etwas esse, was jetzt mein Körper nicht unbedingt braucht, sprich, welcher Körper braucht einen Riegel Schokolade am Abend, aber wenn ich mir den gönne, dann ist das noch nicht gleich Völlerei.
Ja, so würde ich das sagen.
Genau, also das die Bedeutung, die das Essen hat für mich, das ist eher die Waagschale als wirklich die Waage, auf die wir uns stellen können. Essen, Frau Horn, ist ja mehr als nur Nahrung aufnehmen, um dem Körper das zu geben, was er zum Leben braucht. Wir verbinden mit einer Mahlzeit ja noch viel, viel mehr. Was verbinden wir alles mit der Nahrung?
Ja, oft ist es einfach auch ein sich wohlfühlen, ein Gemeinschaft haben mit dem anderen, aber auch ein verwöhnt werden, ne? Gerade wenn wir zu Besuch sind und dann hat jemand ein Drei-Gänge-Menü gekocht mit einer Vorspeise, einer Hauptspeise und wir fühlen uns wertgeschätzt, wir fühlen uns verwöhnt. Es ist natürlich auch ein wunderschönes Gefühl, satt zu sein. Manchmal auch, wie vielleicht dieser Riegel Schokolade, den Sie schon angesprochen haben, vielleicht ist es auch ein getröstet werden, ja. Es geht mir gerade nicht gut oder ich bin traurig oder ich habe Angst und gönne mir etwas, tue mir etwas Gutes. Feiern ist ganz oft mit Essen und Mahlzeit verbunden. Ich habe mich oft gefragt, warum müssen wir dreimal am Tag essen? Warum hat Gott das so gemacht? Und ich habe gedacht, ja, wenn wir es nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich noch viel weniger Gemeinschaft, als wir so schon miteinander haben in unserer hektischen Welt. Und wir haben uns also immer bemüht als Familie, das ist auch heute noch so, dass wir gerne die Mahlzeiten zusammen einnehmen, um voneinander zu hören, um miteinander auszutauschen, um zu lachen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, miteinander Gemeinschaft zu haben.
Ja, ich weiß, unsere Jungs, die haben manchmal Lust, einfach abends noch einen Film zu gucken, sagen, wir können ja dabei essen. Das ist manchmal nicht so leicht zu vermitteln, warum ich mich da immer gegenstemme, aber an sich, ich meine, auch wenn da mal Ausnahmen sicher irgendwann mal möglich sind, aber so vom Grundprinzip her mit dem Essen vorm Fernseher sitzen, das kann es nicht sein.
Also mir ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, das Essen insofern wertzuschätzen. Also es ist ja, viele haben ja auch die Angewohnheit beim Frühstück, also die Zeitung und dann mampfen sie dabei das Brötchen oder den Kaffee oder so. Oder manchmal auch als Ehepaar, man sitzt sich gegenüber, jeder liest seinen Zeitungsteil. Und da habe ich immer zu meinem Mann auch gesagt, das ist eigentlich zu schade, weil möchte ich diesem Essen Wert geben, dass ich sage, boah, das ist sowas Kostbares, was wir essen können und ich möchte es bewusst essen. Und ich möchte auch Gemeinschaft mit dir haben. Wir könnten auch hinterher die Zeitung lesen und dann gut, dann ist halt manchmal, man hat nicht die Zeit dazu. Aber ich denke, wenn es immer so ist, dass man schweigend nebeneinander sitzt, dann verpasst man, glaube ich, das, was damit auch gedacht ist.
komme zu dem, was die Völlerei ja auch meint, eben das zu viel des Guten. Wie kommt es? Ich meine, wir haben jetzt gehört, was da alles mit verbunden ist, auch mit Essen. Vielleicht ist das auch ein Schlüssel, ein bisschen zu verstehen, warum wir manchmal mehr essen, als wir brauchen.
Ja, also es kann ganz bestimmt eine Ersatzbefriedigung sein, wenn wir Mangel leiden, ne? Wenn wir Traumata erleben, wenn wir Stress haben, eine Belastung. Man spricht ja auch von Kummerspeck oder von Frustessen. Also es gibt die einen, wenn jetzt Prüfungssituation ist, zum Beispiel bei den Studenten, die essen und essen und essen, um es überhaupt durchzuhalten, und die anderen, denen verschließt den Magen und die können gar nichts essen, ne? Die einen werden dick, die anderen werden dünn unter Belastung, unter Stress, und das ist bestimmt eine Ersatzbefriedigung. Warum essen wir noch mehr, als wir brauchen? Ja, auch als Belohnung. Ja, ich sage, also wenn ich jetzt noch eine Stunde hier Hausputz gemacht habe, dann kann ich mir aber mal was gönnen. Ne, dann darf ich auch noch jetzt in der Weihnachtszeit eine Printe extra essen oder so. Aber auch natürlich oft denke ich, wenn es kostenlos ist. Wir sind irgendwo eingeladen, ja, und es ist kostenlos alles und man hat sich schon darauf eingestellt, heute mal sich so richtig den Bauch vollzuschlagen. Oft ist es auch so, dass wir halt zum Beispiel am Buffet, wir sehen halt einfach irgendwann, boah, das und das und das und das will ich noch alles essen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich meinen Hunger stillen will, sondern ich esse einfach mit den Augen. Und ja, ich esse so viel ich kann, was ganz oft auch ist, ne, wenn wir es bezahlt haben. Darauf zielt ja auch diese Werbung hin, all you can eat, oder ja, du kannst zwei Dinge bestellen, aber musst nur eins bezahlen. Das verleitet uns dazu ja auch zu sagen, boah, guck mal, ich bin auch in dem Bereich ein Schnäppchenjäger und habe für so viel oder für so wenig Geld so viel Essen bekommen. Manchmal ist es halt auch so, man kommt irgendwo hin und dann hat die Frau oder so, der Mann extra gekocht für mich oder extra gebacken. Ich habe aber eigentlich gar keinen Hunger. Aber dann esse ich dem anderen zuliebe. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht essen wir auch manchmal, weil wir nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Also wir hatten gestern Besuch von einem Mann, der ist auch Diabetiker. Und ich habe gesagt, ja, was darf ich dir denn zu essen anbieten? Wir haben noch Stollen oder so. Und er sagte, eigentlich nicht. Ich komme gerade von einem anderen Besuch und da habe ich gut zum Mittag gegessen. Und ja, dann ging der Nachmittag weiter und habe ich gesagt, möchtest du jetzt was essen? Hast du jetzt Hunger? Und dann sagt er, nee, ich glaube, ich habe noch gar keinen Hunger. Also der ist weggefahren, hatte nur 2 Tassen Kaffee getrunken und ich fühlte mich so richtig schlecht. Aber ich habe ihn auch bewundert, dass er Nein sagen konnte und sagte, nee, ich habe eigentlich genug und ich muss auf mich ein bisschen achten, dass ich nicht zu viel habe. Also das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt, dass er das so ausdrücken könnte. Also manchmal, ich habe mich auch oft ertappt, dass ich mehr gegessen habe, wenn zum Beispiel die Kinder den Teller nicht aufgegessen haben. Ich sage, boah, diesen kleinen Rest, den kann ich jetzt aber nicht noch in ein Tütchen packen oder den kann ich nicht wegschmeißen. Also habe ich ihn dann noch gegessen. Und von daher gibt es, glaube ich, viele, viele Gelegenheiten, warum man isst, obwohl man gar keinen Hunger hat.
Ich meine, bei dem, was Sie gesagt haben, weil man eingeladen ist, ich glaube, da können viele Priester ein Lied von singen, weil sie oft eingeladen werden und viele sagen, sie setzen dann an. Aber ich kenne auch manche, die sagen einem vorher, bitte kocht nicht zu viel. Ich muss ständig woanders essen und ich lege sonst zu. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit achten, nicht nur aufs Gewicht, sondern auch auf die Gesundheit. Da versteht man das dann vielleicht nochmal anders. Oder ich denke an Ignatius von Loyola, der war ja auch einer, der eine Zeit lang sehr radikal auch gefastet hat, kein Fleisch gegessen. Ich glaube, der hat manchen Gastgeber auch schon vor den Kopf gestoßen, wenn er gesagt hat, da bei Tisch, aber bitte kocht für mich nichts groß, ich esse hier gerade kaum was. Aber da muss man eben ganz genau wissen, was ist das, welche Werte liegen auf der Waagschale und wofür entscheide ich mich dann in dem Moment. Ne?
Ja, und ich mache dann Mut, aber dass man das vorher sagt, weil ich weiß, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, ja, ich komme zu dir zum Kaffee trinken und dann habe ich extra einen Quarkkuchen gebacken und sie kam dann und sagte, nee, Kuchen esse ich nicht. Ich sage, wie, Kuchen isst du nicht? Ja, sagt sie, ich faste im Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, das hättest du mir doch vorher sagen können. Ja. Und dann sagt sie, ja, aber ist doch nicht schlimm. Ich meine, du backst auch für deine Kinder mal einen Kuchen und der wird doch gegessen. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, der wird gegessen. Aber ich hätte heute Morgen, wäre ich nicht noch einkaufen gegangen, hätte frischen Quark gekauft, hätte den Kuchen jetzt gebacken, hätte das alles schön hergerichtet, wenn du gleich gesagt hättest, du trinkst nur eine Tasse Kaffee. Also da mache ich Mut, den Menschen auch zu sagen, oder ich weiß, ich hatte mal eine Lasagne gemacht mit Hackfleisch halb und halb. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, oh, wir essen nur Rindfleisch, wir essen kein Schweinefleisch. Tut mir leid, also die Lasagne kann ich nicht essen. Dann habe ich gesagt, das wäre so einfach, einfach bei der Einladung, wenn ich die ausgeschoben habe, sagen, also wenn Sie was kochen, bitte, ja, wir essen kein Schweinefleisch.
Ja, oder dass man Allergien gleich nennt.
Genau, dass man die gleich benennt und mich nicht dann ins Messer laufen lässt, ne, und sagt, ja, nee, das kann ich nicht essen und das kann ich nicht. Und ich sage, ja, aber Wenn man mir das vorher sagt, ist das kein Problem. Aber wenn du dann kommst und ich habe alles fertig und dann isst du nichts, das ist für mich schwierig.
Ich hatte mal ein Gastkind. Das war der Krönungsfall sozusagen mit Gastkindern, die unsere Kinder ab und zu anschleppen, ist, dass dasjenige sich Essen von zu Hause mitbrachte, weil es so sehr befürchtete, dass das, was es vorgesetzt bekommen würde, ihm nicht schmecken würde, dass es lieber gleich was von zu Hause mitgebracht hat und dann das gegessen hat.
Ja, sowas gibt's auch.
Maßlosigkeit ist klar, dass zu viel des guten Essen, dass man den Überblick verliert oder vielleicht auch einfach sich sagt, das gönne ich mir und dann gönnt man sich halt ständig und dann wird es dann eine Gewohnheit. Oder es ist so, dass man mit zu viel Essen auch andere Schwierigkeiten, die man hat, Löcher überlagert. Aber es geht, glaube ich, auch in einem umfassenderen Umfang um den Umgang mit der Nahrung an sich. Also ich kenne jemanden, der lässt grundsätzlich beim Kaffee das letzte Drittel stehen. Also ich habe da immer Mühe gehabt, das immer wegzuschütten. Aber und habe mich gefragt, ist so eine diese Verschwendung, diese so ganz selbstverständlich, das ist noch ein Drittel Kaffee, ein Drittel Milch, scheint mir auch eine Form von Maßlosigkeit zu sein.
Ja, das finde ich auch schwierig. Wobei ich weiß, dass es auch eine Kultur gibt. Wir hatten auch mal Menschen aus fremden Ländern zu Gast und die haben auch immer ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Fleisch und so drauf liegen. Und ich habe immer darauf gewartet, dass sie das noch aufessen. Nee, haben sie nicht. Und irgendwann habe ich mal gefragt, sag mal, ist das eine Methode, eine Taktik oder was ist das denn hier? Ne? Und dann sagte er, ja, bei uns in der Kultur ist das so üblich, man lässt ein bisschen über, um dem Gastgeber zu zeigen, ich bin jetzt satt.
Ja, das kenne ich umgekehrt. Wir haben immer versucht, in dieser Kultur alles aufzuessen, woraufhin uns die Teller immer fast mit Gewalt wieder gefüllt wurden, bis wir wirklich nicht mehr konnten und dann was stehen gelassen haben und dann war gut. Und dann haben wir hinterher erfahren, wenn man aufisst, heißt das, ich will noch mehr.
Genau. Also von daher müsste man diese Person fragen, wo kommt das her? Ne? Vielleicht denkt man ja auch, der ist Deutscher, der ist aber vielleicht als Missionarskind groß geworden, hat das so verinnerlicht, ne, dass er das so macht. Also man sollte dann vielleicht nachfragen, wenn man das so macht, aber ich finde auch schwierig, ich habe auch unseren Kindern immer beigebracht, nimm dir so viel, wie du essen kannst. Nimm lieber erstmal wenig und du kannst gerne jederzeit mehr nehmen. Du kannst auch 5-mal nehmen, da gucke ich nicht hin, aber ich finde es schwierig, wenn du dir den Teller komplett voll machst und dann nach 3 Bissen sagst, jetzt bin ich satt. Wobei ich grundsätzlich ja unterstütze, dass du sagen darfst, ich bin satt. Also ich finde das ja gut, wenn ein Kind erstmal lernt, auch das ist satt und ich muss jetzt nicht alles noch aufessen gegen mein Sättigungsgefühl. Aber ich muss auch dem Kind beibringen, dass man sich nicht alles vollschaufelt und dann den Rest stehen lässt. Und gut, dann kann man natürlich noch sagen, gut, dann isst es jetzt heute Nachmittag oder heute Abend.
Aber ja, vor allem, weil es bei den Kindern ja oft so ist, dass der Sättigungsgrad bei Gemüse mit Reis sehr viel schneller erreicht ist als bei Pfannkuchen.
Ja, das ist natürlich richtig. Das geht ja jedem so. Ich denke, man darf ja auch Lieblingsgerichte haben. Man darf auch sagen, das mag ich nicht. Ich meine, das, was ich bei unseren Kindern gesagt habe, ist, okay, ihr seid noch im Aufbauen des Geschmacks und viele Dinge, die man als Kind gar nicht mag, zum Beispiel Pilze oder so, im Laufe des Lebens mag man die aber irgendwann. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr immer wieder versucht. Und das ist natürlich der große Vorteil auch einer Familie mit mehreren Kindern, ja, dass die einen mögen das nicht, die anderen nicht das, sodass immer wieder Gerichte auch wieder auf den Tisch kommen und dann das Kind auf einmal selber sagt, komisch, Rosenkohl mochte ich nie, also jetzt mag ich den auf einmal, wieso mag ich das denn? Ja, es ist so, man gewöhnt sich an einen bestimmten Geschmack und man lernt natürlich auch dazu. Also ich weiß, mein Mann, der wollte, dass ich Joghurt selber mache und dann hat er einen mitgebracht und der war unglaublich sauer und ich war noch den handelsüblichen gewohnt, ne, und der schmeckte mir überhaupt nicht, dieser saure Joghurt. Und gut, aber irgendwann hatten wir keinen anderen, dann habe ich den gegessen, habe ich den immer wieder gegessen und mittlerweile finde ich ihn sehr, sehr lecker. Also man gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Geschmack, ne? Und das immer wieder den Kindern auch zu vermitteln, probier es ruhig immer wieder mal und vielleicht irgendwann magst du es doch.
Aber es heißt nicht, dass man ihn den Teller dann damit vollpackt?
Nee, nein. Eine kleine, sagen wir jetzt einen Rosenkohl oder von mir aus auch einen halben. Ne? Und es kann auch sein, dass Kinder bis heute keinen Rosenkohl mögen. Das ist ja gerade so ein Gemüse, wo man auch sich die Geister scheiden und die nicht alle mögen.
Ich meine,
das ist aber auch nur die Zubereitung. Also ich kann mich erinnern, dass bei uns zu Hause es ein Lieblingsgemüse meiner Mutter war. Und ja, und mein Vater mochte das aber nicht. Und dann sind sie mal eingeladen gewesen bei Freunden. Und da hatte die Frau den Rosenkohl auch gemacht, aber mit einer ganz speziellen Soße. Und auf einmal mochte mein Vater das. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter sagte, boah, ich hätte ihn umbringen können. Ich liebe Rosenkohl, bei mir isst er ihn nicht. Und bei dieser anderen Frau mag ich ihn auf einmal. Ne? Das kann ja auch passieren, dass es vielleicht nur die Art der Zubereitung ist, die man nicht mag.
Aber da sind wir ja schon... Da sind wir ja schon mitten auch in unserer Wohlstandskulturgesellschaft. Denn man könnte ja auch sagen, ich meine, ich kenne die Fälle auch, die dann sagen, den Kindern meinetwegen, du magst es nicht, aber woanders hungern die Kinder, bei uns wird gegessen, was auf den Tisch kommt, kommt Punkt.
Mhm. Hm. Genau, so also, könnte man das auch machen. Wobei, also ich da als Mutter ehrlich gesagt auch nicht so radikal war. Also wenn ein Kind was gar nicht mochte, dann durfte es auch sagen, ich möchte das nicht. Dann habe ich halt gesagt, gut, dann isst du halt ein Brot oder du wartest halt jetzt, bis es beim Abendbrot wieder was gibt. Ne? Also weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, wo ich stundenlang vor Essen saß und aufessen musste. Also ich weiß noch, so ein Apfelbrotauflauf und er wurde immer kälter und kälter und er schmeckte immer widerlicher. Und ja, ich musste aber sitzen und den aufessen. Und also das sind natürlich auch so Erfahrungen, wo ich dachte, oh, muss man die wirklich machen? Weil ich habe sonst viel gegessen, aber das mochte ich halt einfach nicht. Und ich, ja, ich musste ihn aber
vielleicht auch ein bisschen vom Kandidaten ab. Wenn der eine die Hälfte dessen ausschließt, was auf dem Tisch steht, ist das was anderes, als wenn einer eine Sache nicht wirklich richtig
macht.
Ja, da
ist es richtig.
Gucken wir nochmal zu der Verschwendung der Lebensmittel. Es gibt ja wirklich immer wieder Zahlen darüber, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden. Auch das eine ganze Kultur der Maßlosigkeit. Also der, ich denke, auch die Verfallsdaten und so weiter. Sobald etwas einen Tag drüber ist, wandert es in den Müll. Das macht uns doch schon zu denken, wenn woanders Menschen verhungern.
Auf jeden Fall. Ich meine, Lebensmittel heißt ja eigentlich Mittel zum Leben, ne? Etwas ganz Kostbares. Und ja, aber wie gehen wir damit um? Also ich habe mich auch oft gefragt, warum muss ich zu jeder Jahreszeit Erdbeeren essen dürfen? Ja? Warum nicht zu der, wenn sie regional angebaut werden? Oder ich weiß noch, ich war mal auf dem Trip, da habe ich alle möglichen Suppen ausprobiert und da kam ich an die Sauerampfersuppe. Und da habe ich gesagt, gut, jetzt kaufe ich Sauerampfer. Und dann bin ich in einen Delikatessenladen gegangen und hatte gesagt, kann ich Ihnen besorgen? 160 Euro, muss ich aus Israel bestellen. Und ich denke, was, wie bitte? Naja, also wenn ich jetzt drauf bestanden hätte, ich muss jetzt diese Suppe machen, ne, sagte, warten Sie bis im Sommer, da können Sie Sauerampfer auf dem Feld pflücken, so ungefähr, ja. Aber wenn ich jetzt mir das in den Kopf gesetzt habe, das muss es unbedingt sein, fragt man sich, warum muss das sein? Oder, na klar, müssen wir uns auch fragen mit der ganzen Tierhaltung, ist das richtig, was wir machen, dass wir so viel essen und ja, dass die Gänse gestopft werden und. Ich denke schon, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Vieles machen wir aus Gedankenlosigkeit, machen wir uns gar keinen Kopf drum. Ja, wie jetzt das Hühnchen zu mir in die Pfanne kommt oder das Rührei morgens, wie das entstanden ist. Macht ja jeder von uns auch an einer anderen Ecke, wo er sagt, naja, ist halt so, kümmere ich mich jetzt gar nicht drum. Und ich denke, dass wir da als Gesellschaft schon auch hingucken müssen und dass uns da natürlich auch die Menschen jetzt helfen, die halt im Moment so vorpreschen mit ihrem Vegan-Sein oder die Vegetarier, die uns dann ja auch in Frage stellen und sagen, ist das wirklich richtig, was ihr alles macht? Auch die können wieder vom Pferd fallen, dass wir so eine Ersatzreligion handhaben, wo man sich fragt, na, ob das jetzt alles so richtig ist. Aber ich denke, die Fragen grundsätzlich an uns, den Einzelnen und an uns als Gesellschaft sind auf jeden Fall ganz wichtig.
Ja, einfach die Frage auch, müssen wir so viel Fleisch essen, dass es eigentlich ohne Massentierhaltung nicht geht oder auch so viel Ei? Hat mir mal auch jemand, ein Hühnerzüchter, gesagt, die Leute verlangen so viel Ei, so viel Platz hätten wir ja gar nicht in Deutschland, um das alles, um so viele Eier zu bekommen, wie die Leute brauchen. Ne? Man muss sie ja in diesen Legebatterien halten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und ich habe auch gesagt, wie können wir gegen Sonntagsarbeit sein, wenn wir aber sagen, aber sonntags hole ich mir beim Bäcker Brötchen, ne? Also von daher muss ich mich immer auch an meine eigene Nase fassen. Wenn kein Nachgebot wäre, wenn kein Angebot wäre, dann also wenn keine Nachfrage wäre, wäre ja auch kein Angebot. Also ich bin immer auch selber mit dran beteiligt. Und der Einzelne sagt zwar, ja, was soll ich denn als Einzelner machen? Ja, aber wenn jeder Einzelne seine Verantwortung auf einmal wahrnimmt, dann wird sich auch eine Gesellschaft ändern.
Ich habe von einer Freundin gehört, von einem Buch, das eine Journalistin geschrieben hat, ich glaube eine englische Journalistin, die irgendwann sich gesagt hat, sie möchte nur solches Fleisch essen von Tieren, die sie auch selber bereit wäre zu schlachten. Und die hat sich dann rangemacht von klein bis größer, um diese Erfahrung zu machen, was bedeutet es eigentlich, dieses Tier zu töten, dessen Fleisch ich da esse. Ich meine, ist ein sehr radikaler Ansatz, aber er hat auch was Wahres in sich.
Ja, das ist schon nicht so einfach. Also ich war bei einem Bauern eingeladen und da hat er gesagt, heute bekommst du eine absolute Delikatesse. Und ich sag, was denn? Naja, und dann hat er eine Rinderzunge auf den Tisch gelegt, eine komplette. da wurde mir schon etwas anders. Und dann sagt er, ja, also du siehst ja da drüben, da stehen im Moment unsere beiden Rinder Max und Moritz. Die werden nächstes Jahr geschlachtet. Und wenn du nächstes Jahr wiederkommst, ist von denen die Zunge hier auf dem Tisch. Und dieses Rind hieß Oskar, wir haben das selber großgezogen und so. Und ich habe so gemerkt, oh, das kann ich überhaupt nicht. Also das fiel mir so schwer, wenn da so ein persönlicher Bezug ist. Manche sagen ja auch, ein Kaninchen aus dem eigenen Stall kann ich nicht essen. Ich kann nur eins aus dem Supermarkt essen. Ne? Also da kommt das schon ganz nah an uns ran.
Also viele Punkte, über die man nachdenken kann. Vielleicht noch ein Aspekt mehr. Wenn wir über die Maßlosigkeit beim Essen sprechen, dann ist die andere Seite der Medaille ja in der Regel der Schlankheitswahn. Das geht bis hin zur Magersucht, die Sie vorhin schon erwähnt haben, Frau Horn. Das ist die verbreitetste Essstörung in Deutschland. Jedes Jahr werden mehr als 10.000 Menschen in deutsche Krankenhäuser eingeliefert, weil sie die Nahrungsaufnahme verweigern. Und die meisten tun das, um irgendeinem wahnwitzigen Schönheitsideal zu entsprechen. Völlerei und dieser Schlankheitswahn, gehört das irgendwie zusammen?
Ja, es ist, glaube ich, vielleicht eine andere Seite der Medaille. Also, mein Mann, der ist Hautarzt, operiert sehr viel und der sagt immer, ja, wir verführen auch gerade auch die jungen Menschen dazu, in diesem Schlankheitswahn zu verfallen, weil wir die ganzen Bilder, die ganze Werbung, die ganze Industrie mit den jungen Mädchen, dass wir zulassen, dass da Bilder auf uns einprasseln, diese Menschen gibt's aber gar nicht, ja. Also man kann ja heute mit Computerprogrammen so viel wegretuschieren, jede Falte wird wegretuschiert, jeder Pickel, und wenn halt die Taille ein bisschen zu dick ist, dann wird dann noch ein bisschen weggenommen, und die Menschen, die werden so schön gestaltet oder so unnormal, dass man sich fragt, ja, wie soll ich denn da hinkommen? Und mein Spiegelbild mir immer sagt, nee, also so schön bist du nicht. Also guck dir doch mal die Frau auf dem Cover an. Das ist das, wo du hin willst. Und ich kann da ein Lied von singen, denn als ich 14, 15 war, war Twiggy gerade das Modell in England, was Aufsehen erregte, weil die ganz abgemagert war. Die hatte gar keine Brüste mehr. Und das war so unser Schönheitsideal damals. Und was hab ich gehungert? Was hab ich gehungert und hab's nie erreicht? Und da ist vielleicht auch eine Sache, wo wir Eltern schuldig werden, wenn wir unseren Kindern das immer wieder ja nicht zurechtdrücken und sagen, guck mal, die Frau, die da auf dem Bild ist, die sieht doch ganz unnatürlich aus. Und teilweise jetzt bei diesen, zum Beispiel bei WhatsApp oder so, gibt es ja immer so ein Phantom oder ein Bild, was man einstellen kann. Und da waren neulich auch wieder zwei Mädchen, die sich abgebildet haben. Da habe ich gesagt, die sehen ja aus wie Roboter oder wie computeranimiert oder so. Ja, sagte mein Sohn, das ist jetzt so. Du kannst jetzt kaum noch ein Bild ganz normal reinstellen. Die werden alle noch verschönert. Und da ist die Frage natürlich auch, wo soll das denn hin, wenn wir das immer als ideal darstellen? Und also ich bin zum Beispiel gestern in der Damensauna gewesen. Da verkörpern also ganz, ganz wenige dieses Idealbild. Und da kann ich eigentlich nur davon ausgehen, dass ich mich hässlich finden muss, wenn ich das andere immer wieder vor Augen habe. Und so kommt es dann dazu, dass Essen wie so ein Feind ist. Also ich habe das auch ganz oft in meinem Leben so empfunden, boah, ich habe gar keine Freude mehr am Essen. Also ich zähle die Kartoffeln, die ich essen darf, aber ich esse nicht mehr, weil es mir Freude macht oder weil es mir Spaß macht, weil ich immer Angst hatte, das sehe ich danach wieder auf der Waage. Und ich habe im Moment eine Phase, wo ich sage, ich gehe nicht mehr auf die Waage. Ich versuche, mein Ich-Gewicht zu bekommen, dass ich damit glücklich bin, dass ich mich gut bewegen kann. Ich mache Sport, ich versuche nicht zu viel zu essen. Ich versuche, gesund zu essen, aber ich gehe nicht mehr täglich auf die Waage, weil es gab eine Zeit, da war, ja, mein Wohlbefinden war von der Waage abhängig. Und da habe ich gedacht, jetzt ist Schluss, das kann ja wohl nicht sein.
Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Thema Maßlosigkeit von Völlerei, Diätenwahn und Selbstsucht. Wir haben viele Themen schon angestupst. Es gibt noch manches, was offen ist, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch die Gelegenheit haben, sich mit einzubringen in diese Sendung, auch mit Ihren Fragen direkt an Frau Horn sich zu wenden unter der Live-Nummer zu dieser Sendung 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfesendung. Maßlosigkeit, Völlerei, Diätenwahn, Selbstsucht. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir hören in der Lebenshilfe-Sendung Frau Dr. Ute Horn über das Thema Maßlosigkeit von Völlerei, Diätenwahn und Selbstsucht. Es ist eine Sendung aus unserer Folge über die Wurzelsünden mal in der Lebenshilfe aufgegriffen. Und 089-517-008-008, das ist die Nummer zu dieser Sendung. Und ich begrüße einen Hörer, der sich meldet aus Regensburg. Peter, grüß Sie Gott. Hallo? Ich warte gerade auf den ersten Hörer. Scheint im Moment noch nicht ganz zu klappen.
Hallo?
Ja doch, jetzt wunderbar. Grüß Gott.
Also, grüß Gott, Frau Dr. Horn. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Bitte?
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich frage mich immer wieder, wenn solche Lebenshilfesendungen kommen, wie Ihre Sendung jetzt, da frage ich mich immer wieder, warum wird so wenig gehalten auf die Beichte? Ich selber bin also frei geworden von vielen bösen Dingen, darunter auch die Gier. Und ich war ja sehr schwer psychisch krank. Mhm. Und gerade durch die Beichte bin ich also fast schon ganz geheilt worden.
Mhm.
Und dann habe ich Gott gesagt, wenn ich weiter so beichte wie ein Weltmeister, dann macht er mich eben ganz gesund, auch von meiner Psychose.
Mhm.
Und die Gier und die Fresssucht und solche Sachen, das sind ja alles Sünden bis zum Gehtnimmer.
Mhm. Herr Karrer, ich möchte da ganz kurz eingehen auf Ihre Frage. Und zwar, das berührt ein Thema, das wir noch gar nicht angeschnitten haben in dieser Sendung. Und zwar eben, wie hängt die Völlerei auch mit dem Glauben zusammen? Warum ist es ein Laster? Und kann Gott uns auch, wenn wir immer wieder zu ihm kommen, in der katholischen Kirche haben wir die Möglichkeit auch der Beichte, die wir als Sakrament verstehen und wo viele Menschen auch eine tiefe Heilung erfahren, auch die Kraft eben des Sakramentes erfahren. Aber eben die Möglichkeit, sagen wir mal grundsätzlich, dass wir damit zu Gott gehen, dass er uns heilt davon. Das heißt, das zunächst ganz, mal die Frage, wie gehört das zusammen?
Ja, ich glaube. Das ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich habe selber in meinem Leben auch ganz, ganz viel Beichte erlebt, auch in anderen Kirchen, in Freikirchen, in evangelischen Kirchen gibt es auch die Beichte. Sie ist zwar nicht jetzt in dem Sinne ein Sakrament, aber sie wird trotzdem auch sehr gerne praktiziert und darin liegt eine ganz, ganz große Kraft. Also ich möchte ohne Beichte, ohne Schuld eingestehen vor Gott gar nicht leben. Also da würde ich ja einen Rucksack nach dem anderen hier mit mir rumschleppen und nur noch krumm gehen. Also das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Hilfe zu gucken, Gott, wo bin ich schuldig geworden an dir? Wo habe ich jetzt meinen Mangel mit etwas anderem gefüllt, als dass ich zu dir gegangen bin? Und wo bin ich dem nachgegangen, dass ich halt gesagt habe, ja, ich brauche jetzt Schokolade oder ich muss jetzt mich belohnen mit Essen und ich hätte aber zu dir gehen können und meinen Mangel bei dir stillen lassen können. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie Frau Fröhlich schon sagt, da wollen wir auch gleich in der Sendung noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber vielen, vielen Dank für diesen wichtigen, wichtigen Punkt. Also finde ich
vollkommen bei Ihnen. Wir können das jetzt gleich tun, dass wir da diese Brücke mal schlagen, kurz zu dem Thema, wie hängt überhaupt die Völlerei, warum ist das ein Laster? Ein Laster ist ja immer etwas, was uns von Gott weghält. Wenn ich jetzt in die Bibel schaue, dann wurde Jesus ja auch Fresser und Säufer genannt, einfach weil er ganz von seinen Leuten, die ihm nicht wohlwollten, weil er ganz normal mit den Menschen seiner Umgebung aß, trank und auch feierte. Gastmähler, Festmähler kommen in der Bibel oft vor. Das ist eine sehr lebensbejahende Kultur gewesen, was das angeht, in der Jesus da gelebt hat. Den letzten Abend seines irdischen Lebens hat Jesus mit seinen Jüngern mit einem Festessen begonnen. Und auch nach seiner Auferstehung ging es ja immer wieder ums Essen. Also den Emmaus-Jüngern gibt er sich beim Brechen des Brotes zu erkennen. Am See Genezareth empfängt er seine Jünger mit einem gebratenen Fisch am Lagerfeuer und so weiter. Essen scheint für den Sohn Gottes irgendwie doch eine wichtige Angelegenheit gewesen zu sein. Das heißt, das war nicht jemand, er konnte fasten wie in der Wüste 40 Tage lang und hat dadurch gezeigt, dass er auch frei von Abhängigkeit war. Aber er hat das Essen nicht verneint.
Nee, er hat das Essen nicht genannt. Ich habe mich immer gewundert, warum sein allererstes Wunder, was er tat, warum das war, dass er Wasser in Wein verwandelt hat an diesem Fest, wo man ja sagen konnte, okay, also die Hochzeit zu Kana, die hatten bestimmt schon genug getrunken. Aber er hat dieses erste Wunder getan, er hat Wasser in Wein verwandelt. Wobei man jetzt denken könnte, wenn Sie sagen, Jesus wurde Fresser und Säufer genannt, dass Jesus da bestimmt nicht betrunken war, denn sonst wäre auch nicht fähig gewesen, dieses Wunder zu tun. Und er hat ja ganz klare Anweisungen gegeben und so. Also ich glaube schon, dass er seine Grenzen eingehalten hat und es mehr gesehen hat als ein Ausdruck der Gemeinschaft, des Feierns, aber nicht des über die Stränge Schlagens.
Also insgesamt ein sehr maßhaltender Mensch gewesen in allem.
Ja, das würde ich schon sagen. Aber trotzdem, im Alten und im Neuen Testament werden wir immer wieder gewarnt. Also wenn ich an Daniel 5,1 denke, der König Belsatar, der macht ein herrliches Mahl für die 1000 Mächtigsten in seinem Reich. Und es stand da, dass sie sich wirklich mit Alkohol voll gesoffen haben. Die Bibel ist da manchmal sehr, sehr klar. Und dann steht es da, als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Und dann hat er Gotteslästerung gemacht, nach dem Motto, ich bin hier der Größte und ich bin Gott. Und ja, ich kann sogar aus den goldenen Gefäßen trinken, dieses Gottes, der aber gar nichts dagegen tut. Und dann schreitet Gott hier ein und lässt dann diese Schrift erscheinen, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ja, gezählt und für zu leicht befunden. Dein Reich wird zerteilt werden. Da ist es mal so, dass Gott unmittelbar einschreitet, wenn man Gotteslästerung betreibt. Und die macht man halt leichter, wenn man betrunken ist und nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und deswegen warnt Gott uns davor. Oder in Lukas wird beschrieben eine Szene, dass ein Knecht sagt, naja, mein Herr, der kommt ja noch lange nicht zurück und ich fange mal an zu essen und zu trinken und mich voll zu saufen. Ja, und dann steht dann wird der Herr kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Also wenn wir uns dem hingeben, dann sind wir auch nicht mehr voll auf Gott fokussiert und glauben daran, dass er wiederkommt. Und Jesus wird wiederkommen. Ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das hat er uns versprochen. Und ich bin da absolut von überzeugt, dass er wiederkommt auf den Wolken, so wie es in der Bibel steht. In Lukas gibt es noch eine andere Stelle in 21,34. Hütet euch aber, damit eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Unsere Herzen können schwer werden, träge werden. Dann sind wir auch nicht mehr zu dem fähig, was wir eigentlich tun sollen, wozu Gott uns beruft. Und Saufen und Fressen werden auch die Werke des Fleisches genannt. Und lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Saufen und Fressen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Oft folgen dann alle anderen Dinge. Und manche Menschen sagen ja auch, ja, ich trinke nur Alkohol, damit ich meine Ängste überwinde, meine Schüchternheit. Dann kann ich Dinge tun, die ich sonst nicht tue. Aber die Frage ist, ist das ja wirklich so richtig? Und also ich muss sagen, als ich die Bibel nochmal so studiert habe in Bezug auf diese Völlerei, Fressen und Saufen, da ist mir das schon sehr bewusst geworden, was das auch für Folgen haben kann, wenn ich mich daran nicht halte. Und von daher denke ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Gott warnt uns ja auch, wir sollen nicht von Brot alleine leben, sondern von einem jeden Wort, das aus seinem Munde kommt. Also der Mensch lebt nicht von Brot allein. Auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, mit dem Brot, was ich jetzt esse, da stille ich ganz viel, ist es aber so, dass es vielleicht auch Mangel ist, den nur Gott stillen kann. Und ich kann noch so viel essen und kann noch so dick werden und kann noch so viel Alkohol trinken. Es wird meine innerste Sehnsucht nicht stillen, weil sich Gott diesen Platz in meinem Herzen, in meinem Geist bereit gehalten hat, dass er sagt, den kann nur ich füllen. Du kannst tun, was du willst auf dieser Erde, aber du wirst nicht satt werden. Du musst zu meinem Brot kommen.
Vielleicht ist das auch der Schlüssel des Verständnisses dafür, warum Gebet und Fasten auch so eng zusammenhängen.
Ja, auf jeden Fall. Und in Römer werden wir zum Beispiel gewarnt vor Menschen, solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also wenn wir unserem Bauch dienen, wenn er auf dem Thron sitzt, wenn wir alles tun, damit es dem Fleisch in Anführungszeichen gut geht, dann ist es oft so, dass wir an dem Sinn unseres Lebens, ihn zu erkennen, Jesus Christus zu erkennen als Weg zum Vater, dass wir den vernachlässigen und dass wir den nicht erreichen und letztendlich nicht satt werden. Und ich finde es eigentlich total genial, dass Jesus sich auch als Brot und Wein zu erkennen gibt. Ne? Das ist doch ein unglaublich tolles Symbol, dass er sagt, wisst ihr, es gibt Brot und Wein, das macht euch nicht satt, aber ich bin Brot und Wein, ich komme in Brot und Wein zu euch und ich mache euch satt. In mir habt ihr alles, was ihr braucht, um satt zu werden. Und damit kommen wir jetzt wieder zu dem Herrn Kara, der uns darauf nochmal aufmerksam macht und sagt, guckt doch, womit ihr euch sättigt und ob ihr da nicht Buße tun müsst und sagt, boah, ich gehe eigentlich am Leben voll vorbei. Ich muss eigentlich den Weg des Glaubens finden, um satt zu werden hier auf dieser Erde.
Hm. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema Maßlosigkeit und Völlerei. Frau Schuster ruft uns aus Waldkraiburg an. Guten Morgen, Frau Schuster.
Guten Morgen, Frau Fröhlich. Ich hätte eine Bitte. Ich esse ganz normal und trotzdem bin ich korpulent. Also trotzdem setzt es an, das Essen und ich bin halt dick.
Ja, das ist das, was Frau Horn am Anfang schon sagte, nicht? Es gibt Menschen, die haben einfach die Neigung und wir dürfen einfach nicht aufgrund des Körperumfangs auf das Essverhalten des Menschen schließen, mal so einfach.
Genau, und trotzdem ist natürlich die Frage, wenn ich dazu neige, was kann ich tun? Und ich muss sagen, die wenigsten Menschen, die dick sind, sagen, ja, so bin ich eben und alles ist in Ordnung. Ich glaube, die meisten Menschen leiden darunter. Ich habe auch darunter gelitten und wenn ich merke, oh Mann, du hast wieder was zugenommen und das ist aber nicht mehr gut und so. Also ich glaube, die meisten leiden und dann die meisten schämen sich auch. Und das ist ja das, was uns dann auch hindert, mit anderen Gemeinschaft zu haben, weil wir uns nicht wohlfühlen. Und spätestens dann, wenn ich mich nicht wohlfühle, ist die Frage, welchen Weg gibt es raus? Und ich meine, es gibt ja viele, die auch davon erzählen, dass wirklich, wenn sie dann sich aufgemacht haben, also ich bin jetzt zum Beispiel auch im Fitnessstudio 1 bis 2 Mal die Woche, bewege mich da oder ja, man kann sich zusammenschließen mit mehreren und gucken, wo kann man eine Ernährung umstellen. Also es ist meistens nicht die Menge, die man isst, sondern die Art, wie man isst und was man isst. Und ich denke schon, dass es da grundsätzlich auch Hilfen gibt und dass man da auch hingucken kann. Man kann auch Gott sein Leid klagen und da gibt es keine allgemein gültige Lösung. Aber ich glaube, wenn man sagt, ich bin damit unzufrieden und ich will so in diesem Körper, so will ich ihn nicht haben, wo gibt es Hilfen? Man kann auch vielleicht den Hausarzt fragen, wo gibt es eine Möglichkeit, können Sie mich begleiten in einer Nahrungsmittelumstellung? Ich glaube, es geht nur um eine Umstellung, wenn man abnehmen will, begleitet mit Sport. Und dass man dann aber doch auch einiges hinbekommen kann.
Ich meine, es gibt auch Menschen, das kann ich als jemand sagen, der einfach gar nichts ansetzen will so richtig, wofür ich manchmal von vielen beneidet werde. Aber ich empfinde es jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke, es gibt Menschen, die sehen etwas kräftiger gebaut aus einfach und die wirken trotzdem sehr aktiv und dynamisch und sportlich, also dynamisch würde ich mal sagen. Und es gibt Menschen, die können klapperdünn sein und wirken trotzdem wie jemand, der einfach nur im Stuhl sitzt. Also es ist nicht immer der Umfang, auf den es ankommt, sondern man sieht einem Menschen doch die gesunde Lebensweise irgendwie an, auch unabhängig von der Körperform.
Ja, ich meine, da sprechen Sie jetzt natürlich an, genau wie es ganz viele dicke Menschen gibt, die unbedingt abnehmen wollen, gibt es auch viele dünne Menschen, die gerne zunehmen wollen und die es auch nicht hinkriegen. Mein Mann hat immer gesagt, wenn du mir jetzt 1.000 Euro versprichst, ich soll 5 Kilo zunehmen, ich schaffe es nicht. Ich kann essen, was ich will, ich schaffe es nicht.
Oder meine Mutter sagte immer, oder umgekehrt die Frau dann dazu. Meine Mutter sagte immer, mein Vater war auch immer sehr dünn und meine Mutter sagte immer, die Leute denken immer, ich koche nicht gut.
Ja, genau, oder sowas, ne? Also von daher gibt es da bestimmt genauso viele auch auf der anderen Seite, die sagen, ja, ich bin auch nicht zufrieden mit meinem Körper, weil ich bin viel zu dünn. Oder bei den Frauen, ja, also man sieht meine Weiblichkeit gar nicht, ja, und wie soll ich denn attraktiv für einen Mann sein, wenn ich so dünn bin? Also da gibt's wirklich von bis alles.
Aber ich glaube, wie gesagt, man sieht einen Menschen, glaube ich, auch unabhängig von, ich meine, innerhalb von bestimmten Maßen natürlich, aber darauf kommt es, finde ich, gar nicht an, ob jemand so wirkt wie jemand, der einfach dynamisch sein Leben und auch seine Gesundheit irgendwie in der Hand hat und jemanden, der sich einfach fallen lässt und nichts tut, egal ob er jetzt nun besonders dick oder dünn ist.
Also ich glaube jetzt für die Frau Schuster nochmal, es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Gewicht zufrieden sind. Und wenn das jetzt ein Gewicht ist, was etwas dicker ist und sie aber sagen, nee, so bin ich halt, ne? Und ich kenne auch viele etwas dickere Menschen, die unglaublich lustig und lebensfroh sind und immer sagen, gut, ich habe auch was zuzusetzen, wenn ich jetzt eine schwere Krankheit kriege, die bläst mich nicht sofort um, weil ich kann locker 5 bis 10 Kilo abnehmen, das ist trotz, da bin ich immer noch kräftig dabei und ich bin so zufrieden, ich bin mit mir im Einklang. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir versöhnt sind mit uns und dass wir ein Leben führen können, wo wir sagen, ja, ich stehe dazu und ich stehe zu mir. Und wenn man nicht dazu stehen kann, dann denke ich, müsste man auch die Kraft kriegen, was dran zu ändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, so hinzugucken und zu sagen, ja, warum bin ich denn damit unzufrieden? Weil alle anderen was sagen oder weil ich selber auch der Meinung und der Überzeugung bin? Das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, wo man hingucken kann. Mhm. Ja, ob es nur die anderen sind, die mir sagen, ja, du bist nicht richtig, oder ob ich sagen kann, nö, doch. Ich stehe dazu. Und ich weiß, ich war neulich noch bei meinem Frauenarzt und da sagte, wie geht's Ihnen denn? Da habe ich gesagt, naja, also ich wäre schon lieber 5 bis 10 Kilo leichter. Und er sagte, Frau Horn, aber jeder hat doch ein bestimmtes Gewicht, was zu ihm passt. Und gut, da muss man auch ein Stück mit leben können. Und sie werden halt nicht die Bohnenstange sein, ne? Aber gucken Sie, dass Sie damit klarkommen und dass Sie nicht ständig nur um diese Nadel auf der Waage kreisen. Dann werden Sie auch ein unglücklicher Mensch, da will auch keiner mit Ihnen was zu tun haben.
Mhm. Ja, ich hoffe, es war für Sie etwas dabei. Frau Schuster, danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen und ich begrüße eine Hörerin, die uns aus dem Saarland anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Folgende Frage und zwar, wenn ein Kleinkind von 17 Monaten immer also auffallend viel Hunger hat. Also wenn ich mit ihr spazieren gehe, möchte sie immer einen Keks. Es fällt schon auf. Ist das normal oder könnte das auch so ein Mangel irgendwie sein?
Mhm. Ganz kurz nur bei der Gelegenheit, wenn Sie bei uns anrufen und die Sendung auf dem Hörer hören, bitte stellen Sie im Hintergrund das Radio leise, dass wir kein Echo haben. Das war jetzt ein bisschen leicht noch aus dem Hintergrund, aus der Ferne zu hören. Und jetzt Ihre Frage weiter an Frau Horn.
Ja, ich denke, das eine, was man gucken muss, ist, ob es nicht eine Gewohnheit schon geworden ist. Weil Kinder werden ja leicht an Dinge gewöhnt. Ja, wenn sie immer die Flasche kriegen, dann wollen sie auch haben. Und man kann sie auch entwöhnen. Das ist ja das ganz Schwierig jetzt in diesem Alter, also ich habe eine Enkeltochter, die ist 2,5, deswegen kann ich mich da sehr gut hineinversetzen. Man kann Kinder an Sachen gewöhnen und entwöhnen. Und wenn sie jetzt daran gewöhnt ist, dass wenn sie Pieps macht, sie einen Keks kriegt, dann hat sie das verinnerlicht. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie sagen, gut, man kann sagen, bei mir gibt es das aber nicht. Wir gehen jetzt spazieren und wir gucken mal, da ist die Enten oder so. Man kann Kinder ja auch sehr leicht ablenken und sagen, oder wie, was weiß ich, sie kriegt sonst immer Apfelsaft in der Flasche und bei mir kriegt sie aber nur Wasser, weil ich sage, nee, also das mit den Zähnen, das geht nicht und die kann nur Wasser trinken. Man kann Kinder an ganz viel gewöhnen und man kann sie daran auch gewöhnen, keinen Keks unterwegs zu bekommen und sich jetzt lieber die Landschaft anzugucken oder den Marienkäfer und da ist es an uns halt eine Ablenkung zu finden, weil Kinder sind unglaublich leicht ablenkbar. Mhm. Und dann kann man das. Und gut, natürlich muss man hingucken, was hat das sonst zu bedeuten? Aber als erstes würde ich mal sagen und denken, dass es eine Gewohnheit ist, die man ihr antrainiert hat, dass sie das einfach weiß. Immer wenn ich im Wagen sitze, im Buggy, kriege ich auch einen Keks. Spätestens wenn ich nach 10 Minuten sage, ich habe Hunger oder ich habe einen wilden Keks haben,
ja, das
kriegt man den Keks. Also von daher ist das eher eine Sache, wo ich da erstmal hingucken würde.
Ja, auch bei unserem Jüngsten war es zum Beispiel so, der kam nach Hause und wollte auch immer gleich etwas Süßes haben. Und sagte immer, ich habe Hunger. Und wir haben immer gesagt, also du hast nicht Hunger, du hast Langeweile. Das ist ein Unterschied. Man möchte manchmal auch einfach diese störende Langeweile überbrücken, indem man irgendwas sich Gutes tut. Und das wissen auch schon die Kleinen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also sobald ich im Auto sitze und wir haben 5 Stunden Autofahrt vor mir und ich habe mir ein Brötchen geschmiert, also spätestens nach 1/4 oder 1/2 Stunde esse ich das, obwohl ich vielleicht gar nicht unbedingt Hunger habe. Gut, dann ist es vorbei, oder mehr habe ich nicht mit, dann ist es auch gut, ne? Aber ansonsten denke ich, jede 10 Minuten, du könntest doch jetzt was Brötchen essen. Mhm. Das ist auch Langeweile. Ich glaube, wir essen oft aus Langeweile. Mhm. Okay. Aber ich habe mal gehört, dass Langeweile ein sehr kreativer Zustand ist, wo man auch auf neue Gedanken kommt und dass man das den Kindern ruhig zumuten muss, die Langeweile.
Also wenn unsere Kinder kommen und sagen, ich habe Langeweile, Mama, sage ich, das ist sehr gut. Genau, mach was draus. Genau. Ich danke für Ihren Anruf. Ich denke, das ist etwas, was viele von uns kennen, eben die mit Kindern zu tun haben, dieses aus Langeweile essen, aus Gewohnheit essen einfach, ne? Aber ja, manchmal müssen wir dann auch unsere Willen zusammennehmen, solche Phasen auch durchzuhalten, dann um auf das längere Ziel hinzuarbeiten. Ich vermute, wenn es nicht das eigene Kind ist, ist es doch noch ein bisschen schwieriger. Vielen Dank Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute. Und ich begrüße als nächstes.
Danke.
Ja, wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes Frau Zielander, die uns aus der Gegend von München anruft. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott. Ich habe nur einen kleinen Beitrag. Und zwar habe ich mehrmals an einer Meditationswoche teilgenommen, die von einem christlichen Japaner geleitet wurde. Und jedes Mal kam der Hinweis, essen Sie sich nur zu 70% oder 80% satt. Der Rest, die 30% oder 20%, gehören dem Arzt. Und jetzt, da ich älter geworden bin und mich eigentlich immer gerne satt esse, kann ich diesen Satz nur bestätigen und vielleicht auch andere Hörer. Das heißt, immer ein bisschen weniger essen, als man eigentlich Hunger hat oder Appetit hat. Das dient der Gesundheit, der Rest gehört eben dem Arzt. Und das war es eigentlich, was ich Ihnen beitragen wollte. Das heißt, es gibt noch, ich habe jetzt noch ein Buch auch zufällig, lese ich. Das heißt, du isst, wie du bist, und beschäftigt sich mit den verschiedensten Kulturen übers Essen. Und die Dame, die das verfasst hat, die sagt, eigentlich hängt es mehr auch von der Sache ab, was die Mutter in der Schwangerschaft gegessen hat, was in einem Volk üblich ist, wo das Volk lebt. Und dass man eigentlich gar nicht so viel über das Essen verändern kann. Also das nur mal als Einwurf.
Also 70% nur und 30% gehören dem Arzt, ist sicher ein Bild, das sich einprägt. Frau Hort, könnte das was sein, dass man sagt?
Ich habe mal eine Fotodokumentation gesehen von 100-Jährigen. Und die sollten immer sagen, was sie glauben, warum sie 100 Jahre alt geworden ist. Und da ist uns hängen geblieben, dass einer gesagt hat, ich habe immer nur 90% gegessen von dem, ob ich satt werde oder nicht. Also das erinnert mich jetzt daran, dass da, glaube ich, was dran ist. Man merkt das ja selber auch. Also wenn man sich nicht richtig voll satt, also wenn man richtig voll satt ist, dann liegt man ja nur noch im Stuhl und kann nur noch Papp sagen und ist, oh, boah, ich bin so richtig satt. Und dann ist man ja auch träge und müde und kann gar nichts mehr. Und ich glaube, dass da schon eine Weisheit drin liegt, zu sagen, okay, ich esse ein bisschen weniger, als ich richtig satt wäre. Und das kommt vielleicht auch noch dahin, ich habe so gedacht, ja, früher hat mein Mann immer 3 Scheiben Brot gegessen. So, dann war er satt. Ja, jetzt ist er aber schon über 60 und isst immer noch die 3 Scheiben Brot, dann geht das nicht. Ne? Also er hat jetzt reduziert auf 1,5 Scheiben und hat gesagt, eigentlich reicht mir das auch. Aber ich bin noch so drin, dass ich dachte, ja wieso, ich habe doch immer 3 Scheiben gegessen. Also man isst nicht nach seinem Hungergefühl, sondern man isst nach dem, was man sich vorgenommen hat. Oder ich weiß das auch, wenn man eingeladen ist zum Frühstück, dass man denkt, oh, ich möchte gerne Schafskäse essen und Leber und das und das und das. Ja, also muss ich viel Brötchen essen, ne? Sonst geht das gar nicht.
Ne? Ich denke, wenn das mal ist, ist es...
Eigentlich würde mir aber ein Brötchen reichen.
Naja, aber... ja, das ist dann, oft ist es ja auch so, dass wenn man im Essen isst, dann hört man weniger schnell auf. Wenn man nur mal kurz rausgegangen ist, weil man vielleicht die Tür aufgemacht hat oder aus irgendeinem Grund aufgestanden ist und dann wieder zurückkommt, merkt man manchmal erst, dass man satt ist. Und wenn man dabei ist, dann merkt man es manchmal gar nicht so schnell.
Das ist richtig.
Dankeschön, Frau Zielander, für Ihren Hinweis. Und wir begrüßen nun als Frau Appel, die uns aus Frankfurt am Main anruft. Grüß Sie, Frau Appel, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich möchte Sie grüßen und Ihnen sagen, dass ich sehr dankbar bin über das Radio Horeb, dass es mich auf vielen Strecken trägt. Ich rufe an, weil ich war sehr dünn immer, 34, 38. Ich habe auch gewusst, wann ich aufhören muss zu essen. Ich habe, mein erster Sohn ist mit 3 Jahren tödlich verunglückt und ich habe Ehe hat nicht gehalten, ich hatte ganz wenig Geld und ich musste meinen zweiten Sohn und mich durchbringen. Ich habe 35 Jahre in der Alten- und Krankenpflege gearbeitet und mich hat das etwas betroffen gemacht, zu sagen, was der Arzt gesagt hat. Das habe ich nämlich auch so erlebt, dass wenn du Trauer trägst und unglücklich bist, meine Trauer konnte ich nicht leben, ich musste funktionieren und dass man mit solchen Menschen nichts zu tun haben will. Und das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man das nochmal so von oben herab bekommt. Ja. Und ich denke, dass Jesus das so auch nicht sehen möchte. Und ich wollte einfach darauf hinweisen, dass es viele Menschen gibt, die also auch geschlagen sind und das Radio hören. Und und trotzdem bin ich dankbar, weil Gott mich auf allen Wegen mitträgt. Und Radio Horeb ist auch für mich ein Geschenk. Ich danke Ihnen schön.
Frau Appel, ich vermute, dass Sie nicht von ungefähr in dieser Sendung auch anrufen, wo es eben um Maßlosigkeit geht. Wollten Sie darauf hinweisen, dass es manchmal Lebenssituationen gibt, da hat man echt einfach andere Probleme als das eigene Gewicht? Und
genau, und das wollte ich sagen, weil ich esse jetzt oft über dem Maß, habe auch einen Bauch, also ich wiege jetzt 70 Kilo mit 169 Zentimeter. Aber trotzdem ist es zu viel und ich merke, dass das ein Ersatz ist. Ich trinke auch manchmal ein bisschen zum Einschlafen Rotwein. Und ich wäre so dankbar, ich hätte Menschen, die einfach mit mir sprechen. Aber ich erlebe das auch in der Gemeinde, dass man mir einfach aus dem Weg geht, weil man sieht es dem Menschen an, wenn er Trauer trägt, ja, oder wenn es ihm nicht gut geht. Und ich denke, da hat mir auch mehr die Mehrkonferenz geholfen, weil da ist auch für all das Platz gewesen und keine Verurteilung. Weil ich glaube, wir müssen anfangen, gütig mit uns zu sein. Weil also ganz viele Mütter, und das habe ich auch so erlebt, oder auch alte Menschen, die mit 300 Euro im auskommen müssen im Monat, die sich nicht ihre Medikamente kaufen können, die geschweige denn überhaupt nicht gucken können, was für wertvolle Ernährung man sich kaufen könnte. Und so geht es vielen Alleinerziehenden. Und ich wollte einfach darauf mal hinweisen, dass man das nicht vergisst.
Dankeschön, Frau Appel. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Bitte.
Frau Horn, was möchten Sie Frau Appel noch gerne mitgeben?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, dass sie da vollkommen im Recht ist, was sie sagt. Also, dass wenn man Trauer trägt, früher hat man ja dann auch schwarz getragen, um den anderen zu zeigen, guck mal, ich bin in Trauer. Und viele kann man das aber auch schon natürlich so von außen sehen, wenn der Mensch nicht mitlacht und so. Und dass das ja eigentlich unsere Kernkompetenz in den Gemeinden sein sollte, sich um solche Menschen zu kümmern, ihnen den Weg rauszuzeigen aus der Einsamkeit, aus dem Unglücklichsein. Und dass diese Maßlosigkeit, das Essen so auf den Thron zu stellen, natürlich da ganz krass ist, wenn die einen halt ganz, ganz viel Geld dafür ausgeben, dass sie nur die besten Lebensmittel haben und die anderen sagen, ja, aber ich habe noch nicht mal das Nötigste, was ich aufs Brot tun kann. Und da klafft auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz große Schere immer weiter auseinander. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie darauf hinweisen, dass wir nicht nur in der sogenannten dritten Welt, was ja eigentlich ein falscher Begriff ist, weil wir haben nur eine Welt, die Leute haben, die nur von einer Schale Reis leben müssen, sondern dass wir das hier in unserem Deutschland auch oft schon haben. Und dass wir da ein waches Auge drauf haben sollten. Wo sind traurige Menschen? Wo sind Menschen, die unsere Hilfe brauchen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den Sie nochmal hier gegeben haben und in diese Sendung nochmal hineingelegt haben.
Ja, vielleicht auch vor allem eben diese Warnung davor, zu einem Urteil zu kommen, so schnell nicht, dass man sagt, ach, dieser Mensch hat Probleme, Maß zu halten und so, und man ahnt vielleicht überhaupt nicht, was für ein Schicksal sich dahinter verbirgt. Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um bei dem, was Frau Appel gesagt hat, wenn wir die Menschen in der Gemeinde angucken, dass wir uns mitleidig mit ihnen beschäftigen, sondern dass wir einfach auch manchmal diesen Kampf um die Würde, um die Menschenwürde, um den Glauben, um das Leben, manchmal um das schiere Überleben einfach wahrnehmen und wertschätzen, statt zu sagen, ach, das ist ein Armer, der kriegt das nicht gebacken. Das ist auch manchmal eine Frage, ob man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, das ist das, wo viele Menschen dann auch empfindlich reagieren, wenn die anderen sagen, ach, du Armer, dir geht's schlecht, um dich kümmere ich mich mal, sondern vielleicht einfach auch mal wahrzunehmen, was steckt da für ein Schicksal und auch um ein Kampf um Würde, um ein würdevolles Leben dahinter, das man dem von außen manchmal gar nicht unbedingt ansieht.
Ja, ich versuche auch immer so damit umzugehen, dass ich sage, jeder Mensch tut Dinge ja aus einem bestimmten Grund, er tut sie nicht grundlos, ne? Und so ist das auch so, wenn ich halt jetzt sage, gut, ich habe aber niemand anders, der mich tröstet, aber dieser Riegel Schokolade, der ist jetzt eine Antwort für mich. In dem Moment bin ich ein Stück getröstet und das tut mir einfach gut. Oder das Glas Rotwein, das hilft mir einfach jetzt leichter in den Schlaf zu finden. Dann ist das ja Ausdruck von etwas. Natürlich ist es Ausdruck auch von Mangel. Und die Frage ist, wie kann dieser Mangel gestillt werden? Und das, wo ich vielleicht nochmal werben würde, ist wirklich, dass wir im Gebet ganz, ganz viele Möglichkeiten auch haben, dass wir sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du mir jemanden zeigst, der, mit dem ich Freundschaft leben kann, zu dem ich gehen kann, zu dem ich Vertrauen habe, dass wirklich Gemeinschaft wächst und auch den Mut zu haben, vielleicht auf jemanden zuzugehen. Also ich war mal ganz erschüttert, dass eine Frau mir sagte, Freunde kann ich mir nicht leisten. Ich sage, wie, du kannst dir keine Freunde leisten? Ja, sagt sie, ich kann ja die Leute nicht einladen, ich kann sie nicht groß verköstigen und wenn die mich einladen, dann muss ich einen Blumenstrauß mitbringen, den habe ich aber nicht, den kann ich nicht kaufen und deswegen kann ich mir keine Freunde leisten. Und diesen Satz habe ich nie vergessen. Wo ist das so, dass wir uns Freunde nicht leisten können? Und wo müssen wir da vielleicht auch neue Augen bekommen? Man muss ja nicht immer was mitbringen, wenn man irgendwo eingeladen wird, oder? Mhm. Ich habe manchmal, ich hatte immer wieder viele Phasen, wo ich sehr krank war. Und dann sagte eine Frau, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Ich sagte, du, ich habe keine Kraft, dir was zu kaufen und ich weiß auch gar nicht. Und dann sagte sie, weißt du, bring einfach nur dich mit, das ist in Ordnung. Und ich habe das wirklich geschafft, dass ich zu dem Geburtstag gegangen bin, habe mir dann ein Schleifchen umgebunden und sagte, was soll das denn? Ja, ich sag, du hast gesagt, ich soll nur mich mitbringen als Geschenk. Hier bin ich, pack mich aus.
Das ist jetzt
alles. Du hast das wirklich geschafft, nicht zu kaufen? Nee, ich sag, ich hab's nicht, ich hab's geschafft. Du hast gesagt, ich darf ohne kaufen, aber dazu braucht man ja auch schon ganz viel Selbstwertgefühl.
Genau, ne? Um das machen zu können.
Das ist jetzt so, ne? Aber da möchte ich einfach Mut machen, dass wir das vielleicht auch wieder ein Stück lernen, dass wir sagen,
Frau Horn,
das ja auch die Kriegsgeneration gemacht hat, die haben auch gesagt, wir hatten nichts.
Frau Horn, ich glaube, wir müssen leider Schluss machen, weil die nächste Sendung gleich beginnt. Wir haben schon deutlich überzogen, weil uns der Anruf von Frau Appel einfach so wichtig war. Lebenshilfe, Maßlosigkeit von Völlerei, Diätenwahn und Selbstsucht war das Thema. www.radiohorep.org ist die Internetseite, auf der Sie die Sendung zum Nachhören finden. Vielen herzlichen Dank, Frau Horn. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen allen einen gesegneten Tag.
Ja. Auf Wiedersehen.